Ja, Jesus wartet auf dich, hat der Chor gesungen. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nicht getroffen, weil das alles zu neu ist für dich. Kann ich sehr gut verstehen. Bei manchen Menschen dauert das auch, bis man zu dem Punkt kommt, wo man eine Entscheidung trifft, auch etwas länger. Weil es ist ja auch eine Entscheidung, die unter Umständen viele Dinge auf den Kopf stellt, wie der Herr Jesus auch so manche Mal das Denken der Menschen damals auf den Kopf gestellt hat, als er hier auf der Erde gelebt hat. Aber ich möchte einfach Mut machen, diese Entscheidung nicht zu lange hinauszuschieben, weil wir einfach die Zukunft, die vor uns liegt, nicht in der Hand haben. Und das ist gar nicht jetzt gedacht, um irgendwie einen Druck auszuüben oder irgendwie zu drängeln und so weiter, sondern ich will einfach nüchtern festhalten, Gott hat uns nur das Heute zur Verfügung gestellt, um Entscheidungen zu treffen. Wir können nicht die Entscheidung treffen für Dinge, die morgen liegen, weil wir wissen nicht, so sagt es uns die Bibel, ob wir morgen überhaupt noch da sind. Da gab es einen Mann, der hat, und das war gar nicht böse, das war ganz normal, das machen wir alle, der hat sich ziemlich viel zurückgelegt, auf die hohe Kante gelegt, um einfach für sein Rentenalter genug zu haben. Und als er dann wirklich dann auch alles geschafft hatte, was er sich vorgenommen hatte, dann hat er gesagt, so Seele, jetzt kannst du endlich dich zurücklehnen und alles das, was du geschaffen hast, genießen. Also gar nichts Böses gemacht. Aber dann hat Gott zu ihm gesagt, du Narr. Für wen ist das alles, was du jetzt alles zurückgelegt hast? Heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Und dann, was ist dann mit dir? Und deswegen will ich einfach Mut machen, wenn du heute Abend hier sitzt und du denkst dir, wenn beim Zuhören, ja, eigentlich müsste ich in meinem Leben auch so eine Entscheidung treffen. Schieb sie nicht auf. Es geht auch heute Abend nicht um die Mitgliedschaft in irgendeinem Verein. Ich muss das immer wieder sagen, weil immer jeden Abend auch einige Leute hier sind, die das noch nie von mir gehört haben. Und weil dieser Gedanke ja in unserer Welt gar nicht so weit entfernt ist, dass man naheliegend denkt, ja, die wollen Mitglieder werben. Überhaupt nicht. Sondern wir wollen nur etwas bekannt geben von unserem Glauben, was in unserem Herzen ist, und wollen einladen, zu dem Herrn Jesus zu kommen. Weil ohne den Herrn Jesus gibt es keinen Himmel. Er hat das so deutlich und so oft gesagt. Wenn du in den Himmel kommen willst, musst du zuerst zu ihm kommen. Du musst eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Du musst an ihn glauben und nicht im Sinne von, naja, ich glaube, dass er da ist, ich glaube, dass es ihn gibt, sondern nein, viel tiefer. Der Herr Jesus möchte gerne in dein Leben einziehen und in deinem Herzen Wohnung machen, für ewig. Also, ich will dir einfach Mut machen, wenn du Fragen hast, auch heute Abend zu dem Thema, dann bitte bleib zurück. Wir haben drüben im Bistro ja Zeit, uns auszutauschen oder auch hier vorne, komm nach vorne, dass wir einfach miteinander reden und vielleicht können wir sogar miteinander beten. Nun, wir haben ja als Thema heute uns vorgenommen, die wichtigste Frage, wir wollten über die wichtigste Frage, die wir in der Bibel finden, nachdenken gemeinsam. Die wichtigste Frage. Und ich hatte gestern Abend schon zwei Fragen eigentlich gestellt, die auch sehr wichtig sind. Und wenn ich durch die Bibel gehe, von den ersten Seiten bis zu den letzten, finde ich überall eine Menge Fragen, über die es sich lohnt nachzudenken. Ich habe mal einige aufgeschrieben. Zum Beispiel, gestern hatte ich schon darauf hingewiesen, die Frage, Adam, wo bist du? Das ist auch eine Frage, die ganz wichtig ist, dass wir die beantworten und uns die Frage stellen, warum will Gott das denn wissen, wo er ist? Oder eine andere Frage, Kain, wo ist denn dein Bruder Abel? Oder als der Herr Jesus auf die Erde kam, dann kam er an den Jordan und hat sich taufen lassen und der Johannes, der Täufer, der ihn dann getauft hat im Jordan, der hat sofort gemerkt, wer da auf ihn zukommt. Und der zeigt da mit dem Finger auf ihn und sagt dann, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Damit hat er eigentlich das schon vorweggenommen, was zum Beispiel auch von dem Johannes, dem Jünger Johannes, dem Apostel Johannes später geschrieben wird, dass der Herr Jesus nicht nur eine Sühnung für unsere, also für die Sünden der Gläubigen war, sondern für die Sünden der ganzen Welt war. Und als die Jünger von dem Johannes, dem Täufer, der war ja umgeben auch von Nachfolgern, die ihm geholfen haben und die bei ihm waren, dann sind die alle hinter dem Herrn Jesus hergegangen, weil die alle irgendwie so angezogen waren von ihm, als er da an dem Jordan war. Und dann sagt der Herr Jesus, stellt er denen die Frage, was sucht ihr? Das wäre auch eine wichtige Frage, über die wir nachdenken können. Was suchen wir eigentlich in unserem Leben? Ich meine jetzt nicht den Schlüsselbund oder die Brille, die wir verlegt haben, sondern welche Ziele verfolgen wir in unserem Leben? Oder die Frage, die Pilatus gestellt hat, was ist denn Wahrheit? Könnte man auch lange drüber nachdenken. Oder der Apostel Paulus war einmal im Kerker, im Knast, und dann kam ein Erdbeben und die Türen flogen auf und er hätte abhauen können, ist aber nicht abgehauen. Und der Gefängniswärter, ein Soldat, der vor der Tür stand, der hatte Angst, die sind jetzt alle abgehauen, weil die Türen alle offen sind, und er wollte sich schon in sein Schwert stürzen, weil er wusste, wenn er seinen Befehl nicht ausführen kann, dass er dann ein Mann des Todes ist. Und dann rief der Paulus, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier, keiner abgehauen. Und das hat den Mann so erschrocken, dass er dann vor dem Paulus niederfiel und dann die Frage gestellt hat, was muss ich tun, um errettet zu werden? Das ist ja auch eine Frage, die jeden Abend hier eigentlich steht, was und die ich versuche zu beantworten jeden Abend. Was muss ich tun, um errettet zu werden? Das heißt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Aber ich komme jetzt mal auch zu dem Kern der Sache. Welche Frage habe ich mir denn ausgewählt? Ich glaube, dass der Pilatus noch eine andere Frage gestellt hat, die für mich in diesem Zusammenhang wohl am wichtigsten war. Und diese Frage, die finden wir im Matthäusevangelium Kapitel 27, wo der Pilatus das ganze Volk fragt, was soll ich denn mit Jesus tun? Was soll ich mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Und das hat er gefragt einer großen Volksmenge, die da vor ihm war an diesem Freitagmorgen. Und diese Volksmenge, die gab dem Pilatus eine außerordentlich traurige Antwort auf diese Frage, was soll ich mit Jesus tun? Sie antworteten ihm, weg, weg, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Furchtbare Antwort. Furchtbare Antwort. Über diese Antwort werden wir heute Abend auch noch länger nachdenken. Also, Pilatus stellte die Frage, die sich heute Abend jeder hier im Saal einmal stellen sollte, weil von der Antwort auf diese Frage, was soll ich mit Jesus tun, hängt deine Ewigkeit ab. Was soll ich mit Jesus tun? Damals antworteten die ganz normale Bürger wie du und ich auf die Frage des Pilatus mit einem lauten Aufschrei. Sie schrien laut, weg, weg mit ihm. Wir wollen ihn nicht, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Und vielleicht sitzt du ja hier im Saal und denkst, und ich bin ziemlich sicher, dass wahrscheinlich alle das denken, naja, wer würde denn so etwas Schreckliches schreien? Von uns doch keiner, wir sind doch zivilisierte Menschen. Keiner von uns würde so etwas sagen. Und deswegen wollen wir uns heute Abend auch mal die Leute näher anschauen, die das geschrien haben. Weg, weg, kreuzige ihn. Und dann wollen wir uns fragen, warum die das gerufen haben. Also eine ganze Reihe Fragen, die da auftauchen. Und die Antwort auf diese Frage hat im Grunde genommen nichts mit politischen Auseinandersetzungen oder irgendwelchen religiösen Machtkämpfen zu tun in der damaligen Gesellschaft, sondern die Antwort auf die Frage, warum Männer und Frauen geschrien haben, hinweg mit Jesus, kreuzige ihn, ich glaube, die finden wir im ganz persönlichen Bereich dieser Leute, die da standen. Und die Antwort, sie liegt auch in unserem Denken, sie liegt auch in unserem eigenen Herzen, weil die Leute damals, und davon bin ich fest überzeugt, die haben sich gar nicht von uns heute so doll unterschieden. Das waren Leute, die genauso empfunden und genauso nachgedacht haben wie wir. Und vielleicht denkst du, dass die Menschen, die damals geschrien haben, hinweg mit ihm, dass die den Herrn Jesus, die mussten ihn gehasst haben. Sonst hätten die das doch bestimmt nicht geschrien. Du denkst, dass die bestimmt niemals eines seiner Wunder gesehen hätten. Die waren nie dabei, als der Herr Jesus einen Gelähmten wieder zum Laufen gebracht hat, wie er zu ihm gesagt hat, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, oder wie er dem Blinden sein Augenlicht wiedergegeben hat, oder wie er einen Toten aus dem Grab herausgerufen hat, der schon am Verwesen war. Also diese Leute, die das geschrien haben, die konnten alle diese Dinge nicht gesehen haben. Sonst hätten die das doch nicht gerufen, niemals. Und nach deiner Meinung, hätte auch keiner von denen, die das gerufen haben, irgendeine von den Predigten des Herrn Jesus gehört haben. Die haben nie eine Predigt gehört von ihm. Und der Herr Jesus hat ja oft gepredigt, manche predigten sogar sehr lange. Wenn ich an eine Predigt denke, die man allgemein als die sogenannte Bergpredigt denkt, da waren die Juden zusammen und die hörten ihm zu. Und als er fertig war mit seiner Rede, mit seiner Predigt, dann haben die sich gegenseitig angestoßen und haben gesagt, der da, der redet anders als unsere Obersten. Der redet wie einer, der wirklich Autorität hat. Weil der Herr Jesus hat sich in seinen Predigten sogar über das Wort Gottes erhoben. Und er hat gesagt, nicht nur einmal, es steht geschrieben. Und dann hat er aus dem Alten Testament zitiert. Und dann sagte er, ich aber sage euch. Und damit stellte er seine Meinung noch höher über dieses Wort, weil er dieses Wort noch vertiefte und es nicht nur auf einer Oberfläche gelassen hat, wie zum Beispiel, es steht geschrieben, du sollst nicht Ehe brechen. Das war das Gesetz und daran hielten die sich alle. Aber dann hatte Herr Jesus gesagt, aber ich sage euch, wenn ein Mann eine Frau anschaut und in seinem Herzen mit ihr geschlafen hat, dann hat er schon gegen dieses Gesetz verstoßen. Oder es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Und ich sage euch aber, sagt der Herr Jesus, wenn du einen Menschen anguckst und Böses über ihn denkst, dann hast du in deinem Herzen schon gegen dieses Gebot verstoßen. Das ist hart. Oder im Lukas-Evangelium Kapitel 15, da lesen wir, wie der Herr Jesus ankam und dann kamen die Zöllner und die Sünder, die kamen gelaufen. Stellt euch mal vor, die hörten, Jesus kommt, dann rannten die und wollten ihn hören. Die richtigen Sünder, die richtig Dreck am Stecken hatten. Und die Pharisäer, die konnten auch prima predigen. Aber wir lesen nirgendwo in den Evangelien, dass irgendeiner von den Sündern, von den wirklich schlimmen Zöllnern und so weiter, dass irgendeiner von denen zu den Pharisäern gelaufen ist, um die zu hören. Obwohl die gut predigen konnten. Der Herr Jesus hat sogar gesagt zu den Leuten, das, was sie sagen, das tut. Aber lebt nicht so, wie sie leben. Da war eine Diskrepanz zwischen dem, was sie gepredigt haben und dem, wie sie gelebt haben. Und beim Herrn Jesus war das nicht und das haben die Leute gespürt. Also die da geschrien haben, ihn weg mit ihm, kreuzige ihn, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht, die haben mit Sicherheit nie eine Predigt von ihm gehört. Und sie haben auch bestimmt nicht seine Leidenschaft und seine Liebe zu den Menschen bemerkt. Nein, Leute, die sowas Furchtbares geschrien haben an diesem Freitagmorgen, die konnten Jesus Christus nicht wirklich kennen. Das ist doch ganz unmöglich, oder? So denkt man doch normalerweise, wenn man sich überlegt, wer war das? Wer hat da geschrien? Kreuzige ihn, weg mit ihm. Und stellt euch nur mal vor, die gleichen Personen haben ein paar Tage vorher laut geschrien, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Und dann haben diese Leute Palmzweige genommen und sie bereiteten dem Herrn Jesus einen wunderbaren Einzug in Jerusalem. Und sie priesen ihn und sie beteten ihn an, sie huldigten ihm, sie empfingen ihn wie einen König. Und jetzt standen die Leute vor Pilatus und der stellte ihnen einfach die einfache Frage, euren König soll ich kreuzigen? Der hat das doch mitgekriegt, dass sie ihn empfangen haben wie einen König. Und dann antwortete das Volk, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Und vielleicht denkt der ein oder andere von euch jetzt, was sind das denn für Leute? Was sind das für Leute? Was haben die denn für einen Charakter? Die wissen, was der Herr Jesus alles getan hat, die wissen, was er alles gepredigt hat und jetzt schreien die auf einmal so laut, weg mit ihm, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass der über uns herrscht. Aber ich will ein bisschen tiefer reingehen in diese Menge, die da geschrien hat, damit wir anfangen nachzudenken und vielleicht sogar anfangen, uns selbst in der Menge zu sehen. Ich will euch sagen, wer alle in dieser Menge gestanden hat. In dieser Menge waren ganz sicherlich junge Leute dabei. Und da waren ganz sicherlich auch Leute im besten Alter, also Erwachsene, normale Erwachsene. Und ich glaube, dass da auch eine Menge Senioren dabei waren. Das ganze Spektrum der Gesellschaft war da und sie alle haben geschrien, weg mit ihm. Und da wollen wir uns nichts vormachen, Leute. Das war keine angeheuerte Truppe der römischen Gestapo oder so. Oder niemand von ihnen wurde gezwungen zu schreien. Keiner wurde irgendwie unter Druck gesetzt. Da gab es keine Gehirnwäsche und ganz sicherlich hatte auch keiner von ihnen irgendwie so einen charakterlichen Blackout, dass er nicht mal wusste, was er jetzt tut. Nein, ich glaube, hier handelte es sich um ganz gewöhnliche Leute, die dort standen und den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, verfluchten und geschrien haben, hinweg mit ihm. Wir wollen ihn nicht. Männer, Frauen, Jugendliche. Wahrscheinlich glich der Querschnitt dieser Menge genau den Leuten, die heute Abend hier im Saal sind. Ich mache das bewusst so persönlich, dass wir uns auch erkennen da drin. Das waren normale Leute wie du und ich, die da standen, aus allen Altersgruppen. Aber vielleicht denkst du immer noch, naja, das waren auf jeden Fall charakterlose Typen, sonst hätten die sowas doch niemals getan, oder? Das ist doch so ein Gedanke, der normalerweise in uns aufkommt, wenn wir uns vorstellen, worum es da geht. Nein, ich sage euch, ich glaube tatsächlich, dass die Leute so waren wie du und ich. Das waren Männer, Frauen und Kinder, Junge, Mittelalter, Senioren, also im Grunde genommen Sünder aus allen Altersgruppen und aus allen Gesellschaftsschichten. Menschen wie du und ich. Nein, denkst du vielleicht? Nicht wie ich. Vielleicht wie der andere neben mir, aber nicht wie ich. Ich würde sowas niemals machen. Ich würde nie zu Jesus Christus sagen, hinweg mit ihm. Wie käme ich denn dazu? Und ich bin ganz sicher, dass jeder, der in dieser Woche hier in diesem Saal war, das so sagen würde. Wie käme ich dazu, sowas zu sagen? Nun, die Bibel beschreibt die Menschen, die damals gelebt haben, als der Herr Jesus auf die Welt kam. Die Bibel beschreibt diese Leute so. Johannes 1, Vers 11. Er, der Herr Jesus, kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das heißt, der Herr Jesus kam nach Israel und die Israeliten wollten ihn nicht haben, dort in Bethlehem. Aber ich könnte es auch anders sagen. Ich könnte es globaler fassen und könnte sagen, er kam in seine Welt, weil er ist der Schöpfer der Welt, aber die Menschen seiner Schöpfung haben ihn abgelehnt. Und jetzt werde ich mal ein bisschen persönlicher, so wie du ihn auch wahrscheinlich schon oft abgelehnt hast, wenn ich zum Beispiel an den Abenden aufgerufen habe, öffne dein Herz, dass der König aller Könige, dass der Heiland in dein Herz, in dein Leben einziehen kann. Auch du hast ihn schon abgelehnt, so wie du ihn auch schon oft abgelehnt hast, als du vielleicht an anderen Stellen das Evangelium schon mal gehört hast oder gelesen hast. Und ich bin davon überzeugt, dass die Menschen heute Jesus wieder kreuzigen würden, wenn er nochmal auf die Erde käme. Ich glaube, bin da ganz sicher. Sie würden wieder schreien, weg mit ihm, kreuzige ihn. Sie würden das vielleicht nicht mit diesen Worten sagen, aber sie würden das vielleicht so sagen. Wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Wir wollen nicht, dass er uns seinen Lebensstil aufzwingt. Das hören wir doch schon jetzt, das klingt doch schon ein bisschen vertrauter, oder? Wir wollen nicht, dass er uns seinen Lebensstil aufzwingt. Wir wollen frei sein. Wir wollen selbst entscheiden, wodurch und womit wir glücklich sind. Das hört sich doch schon ganz bekannt an, oder? Diese Gedanken. Und weißt du, lieber Freund, was mich am meisten bewegt ist? Ich befürchte, du stehst auch in der Menge. Und du rufst auch. Und du glaubst mir nicht? Ja, ich weiß, dass manchmal Leute das denken, ich rede zu hart. Manchmal bin ich auch ein bisschen hart in meinen Formulierungen. Du denkst, Rudi, du kennst mich nicht. Wir haben uns ja noch nie persönlich richtig kennengelernt. Du weißt nicht, wer ich bin. Ich bin erzogen worden, wirst du vielleicht zu mir sagen, ich bin erzogen worden von meinen Eltern, die Religionen und Gott und die Bibel wirklich zu respektieren. Und das glaube ich auch. Ja, sagst du vielleicht zu mir, vielleicht bin ich kein wiedergeborener Christ, wie du das immer erklärt hast. aber ich würde ganz sicher nicht mitbrüllen, dass man Jesus Christus kreuzigen soll. Ich werde auch niemals schreien, weg mit ihm. Wir wollen ihn nicht. Das würde ich nicht mitmachen. Aber ich frage dich, lieber Freund, warum wirst du denn möglicherweise auch heute Abend, nach dieser Botschaft heute Abend, warum wirst du möglicherweise auch heute wieder mit einem unveränderten Herzen nach Hause gehen? Obwohl du genau zugehört hast, wenn ich am Ende der Botschaft aufrufe, dein Leben dem Herrn Jesus zu übergeben. Wenn ich dich auffordere, wenn ich dich einlade, zum Herrn Jesus zu kommen, dass er dein Leben ganz neu macht, dass er in dein Leben einzieht, dass er dein Leben in seine Hand nimmt und dein Leben wirklich zur Erfüllung bringt. Warum wirst du wahrscheinlich dann doch wieder nach Hause gehen, ohne diese Entscheidung getroffen zu haben? Und eigentlich sagst du damit doch genau das Gleiche, was die Leute damals gesagt haben. Da gibt es doch gar keinen großen Unterschied. Du sagst genau das, ich will ihn nicht. Ich will nicht, dass er über mein Leben herrscht. Das ist genau die Antwort, die du gibst, nicht mit Worten, aber mit dem, dass du rausgehst, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben. Ich will ihn nicht. Nein, du schreist nicht, kreuzige ihn, aber du lehnst ihn genauso ab wie die Leute damals. Ich will nicht, dass er über mich herrscht. Genau wie damals sind auch heute alte Leute und junge Erwachsene und Jugendliche hier. Menschen, die das vielleicht nicht laut rufen, aber die in ihren Herzen denken und die sich dann so entscheiden und sagen, weg mit ihm, ich will ihn nicht. Ich will keine persönliche Beziehung zu ihm haben. Und deswegen frage ich dich, was willst du mit Jesus Christus tun? Das ist die Frage, die Pilatus gestellt hat. Was soll ich mit Jesus tun? Was willst du mit Jesus tun? Was willst du heute Abend rufen? Vielleicht denkst du, dass du ihn ja gar nicht ablehnst, auch wenn du dich nicht bekehrst, also wenn du nicht ein echter Christ wirst. Aber du bildest dir ein, dass du niemals rufen würdest, weg mit ihm. Ich will dir ein Beispiel nennen. Die Älteren mindestens, aber die Jüngeren auch schon in den Schulen, ihr habt bestimmt alle von dem Holocaust im Zweiten Weltkrieg gehört, oder? Den kennen wir doch alle. Mindestens von den Büchern, von den Geschichtsbüchern, wenn wir nicht alt genug waren, das dann auch von unseren Eltern schon auch erzählt bekommen zu haben. Und ich sage euch, da gab es viele, viele Menschen, die niemals irgendeinen Menschen persönlich in die Gaskammer geschickt haben. Ganz viele gibt es da. Aber was sie getan haben, war, sie haben gewusst, was passiert. Und sie haben weggeschaut. Und damit waren sie so schuldig wie die anderen. Stimmt's oder nicht? Ich könnte auch ein bisschen praktischer werden, in unsere Zeit hineinrücken und noch einmal über die Abtreibungen reden. Wir wissen, was passiert. Wir wissen, dass 130.000 Kinder getötet werden im Jahr in unserem Land. Alle 4 Minuten stirbt ein Kind und wir schauen weg. Und beim Kreuz damals, liebe Freunde, und bei der Verkündigung des Evangeliums heute geschieht etwas ganz Ähnliches. Wenn du wegschaust oder weghörst, wenn es um den gekreuzigten Christus geht, ohne eine persönliche Entscheidung für ihn zu treffen, dann ist das so, als würdest du genau wie damals rufen, weg mit ihm. Ich will ihn nicht. Ja, ich weiß, da gibt es schon einen Unterschied zu damals. Und der Apostel Petrus, der weist uns in seiner Predigt in der Apostelgeschichte auf diesen Unterschied hin. Er sagt in der Apostelgeschichte 3, in seiner Predigt, da sagt er, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Und damit will er deutlich machen, die Leute damals, die waren sich nicht bewusst, dass sie jetzt den Sohn Gottes kreuzigten. Das war dem allgemeinen Volk nicht bewusst. Und das hat Petrus auch deutlich gesagt. Ich weiß, ihr habt in Unwissenheit gehandelt. Aber ich sage dir eins, lieber Freund, ich nenne das mal so, diesen Bonus der Unwissenheit, den hast du heute nicht mehr. Dafür habe ich in dieser Woche mindestens gesorgt. Jeder, der mich gehört hat in dieser Woche, kann nicht mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Wenn du nämlich denkst, weg mit ihm, ich brauche ihn nicht, ich will ihn nicht, dann tust du das im vollen Wissen dessen, wer er ist, weil ich es dir deutlich gesagt habe, wer er ist. Wenn du ihn ablehnst und sagst, ich will ihn nicht, ich will mich nicht bekehren, ich will nicht, dass er in mein Leben einkehrt, dann machst du genau dasselbe, was die damals gemacht haben. Ich hoffe, ihr könnt da mitdenken und auch so ehrlich sein und sagen, ja, das stimmt eigentlich. Ich habe vielleicht andere Worte gebraucht, aber das Resultat ist dasselbe. Ich will ihn nicht. Ich lehne ihn ab. Weg mit ihm. Lasst uns doch mal diese unterschiedlichen Leute hier, die da geschrien haben, lasst uns die Leute mal ein bisschen näher betrachten. Da war vielleicht unter dem ganzen Geschrei, was da vor dem Palast des Pilatus war, da hörte man auch den Schrei eines rebellierenden jungen Mannes. Und ich bin sicher, dass damals eine ganze Reihe, ich nenne die einfach mal, eine ganze Reihe verlorener Söhne da gestanden haben und auch geschrien haben. In ihrer jugendlichen Leidenschaft wollten sie erstmal alles genießen, was die Welt zu bieten hat. Und sie wollten nicht, dass die Herrschaft des Herrn Jesus, also ihnen den ganzen scheinbaren, eingebildeten Spaß verderben würde. Das wollten sie nicht. Und deswegen riefen diese jungen Leute, weg mit ihm. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Wir genießen lieber die Dinge dieser Welt. Das war ihr Schrei. Und ich frage die jungen Leute jetzt mal hier, Jungen und Mädchen, denkst du auch vielleicht so ähnlich? Ich will erstmal was das Leben genießen. Und hast überhaupt nicht darüber nachgedacht, was zu dem Genuss des Lebens eigentlich gehört. Wenn du wissen willst, was wirklich zu einem erfüllten Leben gehört, naja, wenn du mal logisch nachdenken würdest, dann müsstest du mir recht geben, wenn ich dir sage, wenn du wissen willst, was zu einem echten Leben gehört, dann geh doch mal zu dem, der das Leben gemacht hat. Der sollte es am besten wissen, was wirklich ein erfülltes Leben ist. Also, lieber Jugendlicher, ich sag dir, du weißt doch, dass du wie alle anderen Menschen ein Sünder bist. Das wissen alle jungen Leute, die einfach ein bisschen nachdenken. Das ist es, ja, was Gottes Wort über dich sagt. Du bist durch deine Sünden so weit von Gott entfernt, dass du in deinem Inneren vielleicht sogar denkst, weg mit ihm, ich will ihn nicht, ich bin lieber mal bei meinen Kumpels. Weil da ist was los, da erlebe ich was. Ich will nicht, dass man mich auf Jesus Christus oder auf Bekehrung anspricht. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich will mein Leben leben und ich will es so leben, wie ich es mir vorstelle, wie es mir gefällt. Und das Schicksal von manchen jungen Leuten, liebe Freunde, das ist so tragisch. Es tut mir manchmal so weh, wenn ich sehe, wie manche jungen Leute bereit sind, wegen der Befriedigung eines augenblicklichen Verlangens, ihre Erziehung, ihre Familie, vielleicht auch die Gebete ihrer Mutter oder ihrer Großmutter einfach abschütteln. Habe ich so oft erlebt bei Evangelisationen. Sie verkaufen, kann ich mal sagen, sie verkaufen ihre Seele für ein kurzes Vergnügen. Und ich frage dich, junger Mann und junges Mädchen, trifft das vielleicht auf dich zu? Dass du die Dinge dieser Welt vorziehst und sagst, ja, ich will erst was vom Leben haben. Und dabei gehst du voll am Leben vorbei. Aber ich muss dir wirklich so deutlich sagen, dann bist du genauso wie der alte Judas. Du bist wie der alte Judas. Du verkaufst den Sohn Gottes für 30 Silberstücke. Du verkaufst den Sohn Gottes für den Preis eines Sklaven. Oder denk mal an Esau. Der verkaufte sein Erstgeburtsrecht für eine billige rote Linsensuppe. Und das war wirklich wertvoll, was er da einfach abgegeben hat. Nur um einen momentanen Lustgewinn zu haben. Um für einen Augenblick eine Befriedigung zu haben. Und du verkaufst es vielleicht für Drogen, für Schnaps oder für die Mädchen oder für die Discos oder für die Pornos oder für dein Verlangen nach Anerkennung bei deinen Kumpels. Ein ganzer Kerl zu sein. Du verkaufst den Sohn Gottes und rufst damit, genauso wie die Leute damals, weg mit ihm. Ich will ihn nicht. Manche verkaufen ihn, weil sie Angst haben vor ihren Nachbarn. Sagen, nein, ich will nicht. weil sie Angst haben, was denken die Nachbarn, dass ich jetzt plötzlich zu den Frommen gehe? Ich will dich ernstlich warnen, lieber Freund. Die Bibel sagt, dass Judas hinging an seinen eigenen Ort, so lesen wir es in der Bibel, und dort erhängte er sich. Und ich sage dir, wenn du in deiner jugendlichen Rebellion oder in deinem jugendlichen Leichtsinn in deinem Herzen rufst, weg mit ihm, dann wirst auch du einmal an deinen Ort gehen. Und das ist, so sagt es die Bibel, die ewige Verdammnis. Ich muss das einfach so deutlich sagen. Ich würde mir sowas nicht wagen auszudenken. Aber die Bibel sagt es so. Rebellion gegen Gott ist eine schlimme Sache. Und ich frage dich, hast du dich bis jetzt noch niemals bekehrt, weil du vielleicht nicht willst, dass er über dein Leben herrscht? Und ich sage dir, die Herrschaft des Herrn Jesus über das Leben, das ist die beste Herrschaft, die du dir vorstellen kannst. Und wenn du wirklich ein Abenteuer erleben willst, dann mach ganze Sache mit dem Herrn Jesus, dann stürzt du von einem Abenteuer ins andere. Ich kann dir das sagen, 50 Jahre gehe ich mit dem Herrn Jesus, das war nie langweilig. War auch nicht immer leicht, hat der Herr auch nie versprochen. Weißt du, du musst einfach ehrlich sein vor dir selbst, warum du dich bisher noch nie bewusst und willentlich bekehrt hast, junger Mann und junges Mädchen. Und das sage ich jetzt mal ganz bewusst auch zu denen, die vielleicht in einem gläubigen Elternhaus groß werden, weil für die ist es gar nicht so einfach. Weil die könnten leicht auf den Gedanken kommen, bei mir ist doch alles in Ordnung. Ich habe das doch schon alles von Kind auf gelernt. Ich kenne da alle biblischen Geschichten und ich glaube auch an Jesus und so weiter. Aber darüber reden wir nochmal am Sonntag, nochmal detaillierter. Sei ehrlich vor dir selbst. Hast du dich schon mal wirklich ganz bewusst dem Herrn Jesus ausgeliefert? Hast du dein Herz geöffnet und gesagt, Herr Jesus, ja, ich schiele manchmal auf die Dinge in der Welt, weil ich dann denke mir, Mensch, ich möchte ja gerne auch mal das erleben, so richtig besoffen sein oder was auch immer, wie man das auch nennen mag, ja. Ich möchte auch mal so Erfahrungen machen und so weiter und dann so richtig dann wieder zurückkommen zu dir. Aber du weißt ja gar nicht, ob du nochmal zurückkommen kannst. Deswegen geh doch heute zum Herrn Jesus und gib ihm heute dein Leben. Sei ehrlich vor dir selbst. Gott kannst du ohnehin nichts vormachen. Der verlorene Sohn, liebe Freunde, der musste erst bei den Schweinen landen. Das tut mir weh, wenn ich daran denke, wenn ich an manche jungen Leute denke. Der musste erst bei den Schweinen sitzen, bis er zu sich selbst gekommen ist und bis er sich dann auf den Weg gemacht hat, wieder zurückzugehen. Muss es so weit kommen, dass du bei den Schweinen sitzt? Wir lesen im Lukas-Evangelium, jetzt kam er, dieser junge Mann, zur Besinnung und er sagte sich, ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Mach es doch wie er. Kehre um aus dem Land der Sünde, aus dem Land der Gottlosigkeit. Ich weiß, diese Worte hören wir nicht so gerne, weil die klingen irgendwie so heidenmäßig. Land der Gottlosigkeit. Wir sind doch in frommen Bayern. Ist doch nicht Land der Gottlosigkeit. Doch. Das hat gar nichts mit Kirchen zu tun, sondern wir Menschen sind alle gottlos von Natur aus. Bis wir uns hinwenden zu Gott, Buße tun, umkehren, nicht büßen. Und bis wir den Herrn Jesus in unser Herz aufgenommen haben. Solange sind wir ohne Gott. Wir sind gottlos. Wir sind ihn losgeworden. Egal wie religiös wir sind. Egal wie viele Prozessionen ich mitlaufe. Ist völlig wurscht. Da kannst du Menschen mit beeindrucken. Da gibt einem auch ein schönes Gefühl. Man hat ein schönes, religiöses, frommes Gefühl, aber mehr nicht. Und deswegen kehre um wie der verlorene Sohn und laufe zurück zum Vater im Himmel, der schon lange auf dich wartet und der Großes mit dir vorhat. Und ich bitte dich, statt zu rufen, hinweg mit ihm, rufe lieber weg mit der Sünde. Rufe lieber weg mit dem zweifelhaften Ruf. Rufe lieber weg mit den Freunden, die mich immer weiter runterziehen in den Dreck. Weg mit denen. Aber nicht weg mit dem Gekreuzigten. Aber da waren nicht nur die Jugendlichen. Nicht, dass die jungen Leute denken, der schießt sich auf uns ein. Nee, da war, hatte ich vorher schon gesagt, ein Querschnitt durch die ganze Gesellschaft. Ein Querschnitt von denen, die alle hier sitzen. Da gab es nämlich auch die, naja, Leute im mittleren Alter, sage ich mal. Die waren auch da. Und jeder von euch weiß, dass es nicht nur jugendliche Dummheit ist, die Menschen in die Hölle bringt. Ich glaube, die Mehrzahl der Leute damals, die bestanden aus Vätern und Müttern und anderen sogenannten etablierten Menschen, etablierten Leuten aus der Gesellschaft, so wie die meisten auch heute Abend hier im Saal sind. Sie hatten ihre Jugendsünden schon, naja, so ein bisschen verdrängt. Brauchen wir nicht mal dran denken, an den Mist, den ich damals gemacht habe als Jugendlicher. Und sie hatten in der Familie oder bei den Freunden oder im Beruf, sie hatten Erfüllung gefunden. Und das Ziel ihres Lebens war es, das Leben zu genießen. Alles mitzunehmen, was es so zu kriegen gibt in dieser Welt. Und die Welt bietet ja viele Dinge. Und ich rede gar nicht jetzt von sündigen Sachen, sondern von ganz normalen, einfach nur alles mal mitnehmen, alles genießen. So nach dem Motto, lass mir meine Sportschau, lass mir mein Bier, lass mir meine Ruhe. Alles andere ist mir egal. So leben die Mehrheit unserer Bevölkerung. Lass mich in Ruhe mit all dem Kram. Ich will damit nichts zu tun haben. Und damit gehören sie genau zu den Leuten, die gerufen haben, weg mit ihm. Wir wollen ihn nicht, wir brauchen ihn nicht. Wir haben alles, was wir brauchen. Was wir uns alles leisten können, wir können sogar zweimal in Urlaub fahren im Jahr. Wozu brauche ich Jesus? Und ich sage euch, liebe Freunde, ich glaube, dass auch heute so anständige Leute möglicherweise sogar heute Abend hier im Saal sind. Leute, bei denen im Leben eigentlich alles bestens läuft. Die sich alles Mögliche auch erlauben dürfen. Und ich rede gar nicht davon, dass du ein schlimmes, sündiges Leben führst. Die vielleicht sogar zu einer Kirche gehören, die vielleicht, und das habe ich auch schon kennengelernt, die vielleicht sogar im Kirchenvorstand sind, die vielleicht überall einen sehr guten Ruf haben, und das ist gar nichts gegen einzuwenden, ist gar nicht schlimm, im Gegenteil, ist ja schön, aber ihr Widerstand, den Herrn Jesus durch Buße und Glauben in ihr Leben aufzunehmen, bewusst sich zu bekehren, dieser Widerstand ist gerade so, als würden sie in ihren Herzen rufen, weg mit ihm. Da gibt es Leute in den Evangelisationen, weil ich beobachte die, meine Zuhörer ja. Immer bevor ich hier vorne hingehe, putze ich mir meine Brille. Ist vielleicht schon mal jemand aufgefallen. Ja? Das ist wie ein Ritual. Ich mache das bewusst, weil ich einfach keine Fingerabdrücke darauf haben will, weil ich die Leute scharf beobachten möchte. Ich möchte sehen, wer rote Ohren kriegt. Und ich sehe dann auch Leute dann manchmal aufstehen. Da habe ich noch nicht das letzte Wort gesagt, da rennen die schon raus und haben einen roten Kopf dabei. Die haben sich geärgert. Das tut mir leid, weil ich will die Leute nicht ärgern, ich möchte sie einladen, zum Herrn Jesus zu kommen. Aber das ist im Grunde genommen dasselbe, als wenn du rufen würdest, ich will ihn nicht. Weg mit ihm. Und ich sage dir, es geht um sehr, sehr viel, lieber Freund. Das, was ich dir heute sage, ist sehr ernst. Im Alten Testament ist der Name Jeschurun. Der taucht an manchen Stellen auf. Jeschurun heißt das, heißt dieser Name. Das ist ein Ehrenname für das Volk Israel. Und Gott erinnert manchmal Jeschurun, diesen Ehrennamen, und der heißt übersetzt auf Deutsch der Redliche. Und Gott erinnerte Jeschurun daran, also diesen Redlichen, dass er reich geworden ist. Hört mal, was Gott zu Jeschurun sagte im 5. Mose 32. Du wurdest fett, dick und feist. Aber was geschah denn dann mit Jeschurun, nachdem er so reich geworden ist? Hört mal, wie Gott dann weiter zu ihm redet, zu diesem Redlichen. Der war also anständig. Das war ein Redlicher. Aber Gott sagte zu ihm weiter, und Jeschurun verwarf den Gott, der ihn gemacht, und er verachtete den Fels seiner Rettung. Denk mal nach, vielleicht bist du das sogar. Vielleicht bist du das sogar. Alles läuft blendend bei dir. Du führst ein redliches Leben, und das tun die meisten von euch, da bin ich ganz sicher. Also ich glaube, dass alle hier im Saal extrem anständige Leute sind. Und das meine ich wirklich ehrlich. Alles läuft gut bei dir. Und du denkst dir, ich brauche keinen Gott. Was sollte Gott mir nützen? Im Grunde genommen, wenn ich irgendwo in einer Kirche sogar das Vaterunser bete, na, ich bete das, weil es einfach dazugehört. Ich bete es einfach. Aber im Grunde genommen, wozu soll ich denn beten, unser tägliches Brot gib uns heute? Da brauche ich ja nur mal in meine Tiefkultur reinzugucken. Ist das Gebet da völlig überflüssig? Da ist doch so viel drin. Ich brauche auch nicht zu beten, dass der Herr mich jetzt beschützt und so weiter. Da gehe ich nur mit dir in mein Büro, in meinem Haus und hole dir mal die Ordner raus mit den ganzen Rundumversicherungen. Alles läuft blendend. Was soll Gott mir nützen? Was soll ich mit Jesus Christus machen? Was bringt er mir denn? Eine persönliche Beziehung. Was bringt er mir anders, was ich nicht schon längst habe? Ich habe ein schönes Gefühl, wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe und wenn ich dann den Weihrauch rieche und wenn ich die Kerzen sehe und wenn ich die Glocken höre und so weiter. Alles ist bestens. Wozu brauche ich Jesus? Leute, ich sage euch, so viele Menschen denken genau das. Da gab es einen Mann im Alten Testament, der hat sogar ein paar Psalmen geschrieben. Der heißt Asaf. Der beobachtete die Leute, denen Gott egal war. Also genau denen, von denen ich gerade hier rede, die keinen Gedanken daran verschwendet haben, dass Gott da ist und dass Gott Interesse an uns Menschen hätte. Und als der Asaf, das war ein gottesfürchtiger Mann, als er die beobachtet hat, da ist er schier verrückt geworden. Der hat das gar nicht fassen können. Hört mal, was er dann sagt. Psalm 73. Ich aber, sagt Asaf, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Ja, der hat gedacht, Mensch, denen geht's so gut und ich folge dem Herrn, ich versuche dem Herrn zu dienen und so weiter und mir mangelt es an allen Ecken und ich beneidete dies, schreibt er. Aber dann am Ende, dann heißt es im Vers 16 und 17 und 19, da dachte ich nach. Also der hat mal angefangen nachzudenken, würde ich euch auch allen empfehlen. Ich dachte nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging ins Heiligtum Gottes und bedenken will ich dort ihr Ende. Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Also da hat Gott ihm praktisch so einen kleinen Blick tun lassen hinter die Kulissen und hat gesagt, lass dich doch nicht blenden von denen, die ohne Gott leben. Und wir kennen auch viele, die ohne Gott leben und denen es scheinbar wunderbar geht. Die haben gar keine Nöte, nichts. Die können sich alles leisten. Lass dich nicht blenden. Schau das Ende an. Und Gott hat ihm so praktisch hinter den Vorhang gezeigt, wie deren Leben endet. Und da war er innerlich völlig zur Ruhe gekommen. Völlig. Also, ich will damit sagen, wenn es dir gut geht, und ich gönne dir das und ich freue mich darüber, wenn es dir wirklich äußerlich gut geht, du lebst in einer schönen Nachbarschaft, ein schönes Zuhause, eine schöne Wohnung oder vielleicht sogar ein schönes Häuschen und so weiter, wenn es dir gut geht, dann solltest du nicht denken, ich brauche Gott doch gar nicht, sondern du solltest dankbar sein, dass Gott es dir gut gehen lässt. Und das macht damit einen Grund, um deine Aufmerksamkeit zu erwecken. Dass du anfängst nachzudenken, von wem habe ich das? Und wenn du dann auf den Gedanken kommst, das hat Gott mir geschenkt, dass du dann sagst, den will ich persönlich kennenlernen. Kann ich das? Und dann kommt der Herr Jesus ins Spiel. Weil Gott kannst du nur persönlich kennenlernen durch seinen Sohn, durch den Herrn Jesus. Wenn du zu ihm kommst und wenn du ihn anrufst, dass er in dein Leben einkehrt. Und deswegen steht die Frage des Pilatus auch vor dir, lieber Freund. Was willst du mit Jesus tun, der doch alles hat, auch dieses schöne religiöse Gefühl in deinem Herzen? Was willst du mit Jesus tun? Willst du ihn dort am Altar stehen lassen, am Kruzifix hängen? Der hängt schon lange nicht mehr am Kruzifix. Der ist auferstanden und lebt. Und der sehnt sich danach, in dein Herz einzuziehen. Und das tut er nicht einfach so, ohne dass du das merkst. Sondern da zieht er nur ein, wenn du ihn bewusst und willentlich dazu einlädst. Darum gehen die ganze Woche hier. Das predige ich jeden Abend. Der Herr Jesus wartet darauf, dass du sagst, Herr Jesus, ich weiß, da steht was zwischen mir und Gott. nämlich meine Schuld, meine Sünden, und ich bitte dich, vergib mir die und komm in mein Leben. Übernimm die Herrschaft meines Lebens. Wisst ihr, liebe Freunde, unsere Gesellschaft, die kann sich ziemlich viel leisten, oder? Wozu braucht unsere Gesellschaft eigentlich noch Gott? Viele haben Gott aus ihrem Leben einfach ausgeblendet. Sie brauchen Gott gar nicht mehr. Und deswegen sage ich euch mal etwas Prophetisches. Ich bin kein Prophet, ja? Aber ich sage euch trotzdem, und das kann eigentlich jeder, der sich ein bisschen mit der Bibel auskennt, kann das auch nachvollziehen. Unser Volk und unsere Gesellschaft geht deswegen moralisch, ethisch und wirtschaftlich den Bach runter. Wovon wir leben in unserem Land, dass es uns so gut geht, das sind die Ausläufer von der Gottesfürchtigkeit unserer Vorfahren. Aber wir haben das alles über Bord geworfen und Gott ist so geduldig und langmütig und wartet, ob da nicht welche sind, die umkehren, die ihn anrufen, die gerettet werden wollen. Wir gehen alle den Bach runter und die Bibel, die warnt uns sehr eindringlich. Hört mal, die Bibel sagt uns, irret euch nicht, Galater 6, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wir fangen gerade an, liebe Freunde, wir fangen gerade an zu ernten. Die Orientierungslosigkeit, die Krisen, die kommen, die Gewalt, die ausufert, das wird noch schlimmer, ganz sicherlich. Und die Bibel sagt uns, wir werden immer mehr ernten, als wir, was wir säen. Wir werden immer das ernten, was wir auch ausgesät haben. Und wir werden mehr als das, was wir gesät haben, ernten. Und vor allen Dingen, und das betrifft uns besonders tief in unseren Herzen, auch Unschuldige ernten, was wir ausgesät haben. Wenn wir Gottlosigkeit ausgesät haben, dann ernten das auch unsere Kinder. Wenn wir Unehrlichkeit ausgesät haben, dann ernten das unsere Kinder. Wenn wir die Steuer betrügen, die Auswirkungen davon ernten unsere Kinder. Das ganze Klima in unserem Land driftet immer mehr nach Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit. Und die das ernten, sind nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Wenn Gott ganze Völker gerichtet hat, liebe Freunde, und das können wir in der Geschichte nachlesen. Das ist ja der Unterschied zwischen Koran und der Bibel. In der Bibel wird Geschichte Gottes berichtet, was Gott gemacht hat, wie Gott gehandelt hat. Wenn Gott ganze Völker gerichtet hat, weil sie ihn, den lebendigen Gott, verworfen haben, dann kann und wird er das auch mit uns tun, wenn wir ihn verwerfen. Ganz sicherlich. Wenn dein Lebensstil ruft, weg mit ihm, dann wird Gottes Sohn einmal zu dir sagen, hinweg mit dir. Ich muss das so deutlich sagen. Egal wie oft du in die Kirche gerannt bist, ist völlig wurscht. Beeindruckt Gott überhaupt nicht. Da kannst du einen Dauerplatz haben. Wenn der Herr Jesus nicht in deinem Herzen wohnt, nützt dir das nichts. Ich respektiere euch viel zu sehr, als dass ich euch so etwas sagen würde, weil ich mir ausgedacht habe, euch bange zu machen oder so. Aber ich muss das so sagen, weil die Bibel das so sagt. Ich weiß, lieber Freund, das sind harte Worte, aber ich habe mir diese Worte nicht ausgedacht, sondern Gottes Wort, könnt ihr nachlesen. Der Herr Jesus sagt zu denen, die sich nie bekehrt haben, also die nicht von Neuem geboren worden sind, er sagt zu denen sehr deutliche Worte. Er sagt, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Da sehen wir übrigens auch, für wen die Hölle ist. Die ist nicht für uns. Die hat Gott bereitet. Der Herr Jesus hat die Hölle gemacht für den Teufel. Aber wir, unsere Voreltern, wir haben die Seite gewechselt. Wir sind von der Seite Gottes auf die Seite des Teufels. Wir leben in der Welt, dessen Fürst und dessen Gott der Teufel ist. Und deswegen rennen wir in die gleiche Richtung. Und Gott will nicht, dass wir an dem Ort enden, den er für den Teufel gemacht hat. Deswegen hat er, und das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, deswegen war er bereit, den extrem höchsten Preis zu bezahlen, um uns zurückzuholen auf die andere Seite. Das hat ihn seinen eigenen Sohn gekostet. Das Leben seines Sohnes hat er dafür bezahlt, damit wir rüberkommen können. Und du kommst nicht rüber durch irgendwelche Rituale, sondern nur durch eine persönliche Entscheidung, durch Bekehrung, so nennt die Bibel das. Das ist ein bewusster Willensakt. Eine Entscheidung, die du triffst. Deswegen habe ich dieses Heft vorgestellt. Die wichtigste Entscheidung, die du treffen musst. Nimm das Heft mit. Ich habe da auch beschrieben, wie du dem Herrn Jesus begegnen kannst und wie du dein Leben ihm übereignen kannst. Da steht nirgendwo drin, dass du irgendwo Mitglied werden musst. Aber den Namen des Herrn Jesus musst du anrufen. Zu ihm beten musst du. Und ihn einladen, in dein Herz, in dein Leben einzukehren. Wisst ihr, wenn du davon hörst, was der Herr Jesus am Kreuz für dich getan hat, und das ist hier jeden Abend das Thema. Ich habe immer einen anderen Einstieg, aber ich komme immer am Kreuz aus. Jeden Abend, ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen. Das ist jeden Abend mein Thema. Wenn du trotzdem, Abend für Abend, und es sind ganz sicherlich einige hier, die sich noch nie bekehrt haben, aber die jeden Abend gekommen sind, weil es ihnen wahrscheinlich auch gefällt, weil sie so etwas vielleicht noch nie gehört haben, diese Art der Botschaft, die ich von der Bibel her euch mitteile, wenn du dich trotzdem niemals keinen Abend bekehrt hast und deine innere Abwehrhaltung immer aufrechterhalten hast, ist das nichts anderes, als wenn du rufen würdest, weg mit ihm, ich will ihn nicht. Es ist nichts anderes. Sei ehrlich vor dir selbst, egal wie schön du das findest. Solange am Ende nicht diese Entscheidung steht, dieser Schritt steht zum Herrn Jesus. Und ich weiß gar nicht, was dich eigentlich abhalten könnte, außer Angst vor den Nachbarn oder Angst vor irgendwelchen Konsequenzen. Vielleicht hast du Angst, ja, ich habe so viele krumme Dinge gemacht und wenn ich jetzt anfange, wieder gut zu machen oder wenn ich dieses oder jenes nicht mehr tun darf, das halte ich nicht durch, da geht meine Familie zugrunde oder was auch immer solche Gedanken sind. Aber ich sage dir, wenn du zum Herrn Jesus kommst, wenn du dich zu ihm bekehrst, dann lebst du nicht mehr alleine. Dann brauchst du auch nicht mehr alleine Angst vor diesen Dingen zu haben, weil dann jemand bei dir ist, der alle Macht hat, wie er selber sagt, im Himmel und auf Erden. Und der dir hilft, Schritt für Schritt dein Leben in Ordnung zu bringen und du wirst etwas erfahren, was du vielleicht noch nie für möglich gehalten hast. An so einem Leben wirst du sogar große Freude finden. Große Freude finden. Das hat er versprochen. Und wenn deine Haltung so ist, dass du zum Ausdruck bringst, weg mit ihm, dann wird auch er einmal zu dir sagen, hinweg mit dir ins ewige Feuer. Das ist doch tragisch, oder? Mit all deiner Frömmigkeit, mit all deiner Religiosität dann verloren zu gehen, für ewig. Und deswegen, lieber Freund, das ist kein Zeitvertreib, was wir in dieser Woche machen. Weder die Geschwister, die sich da diese Mühe machen, da mit dem Bistro und einrichten und Einladungen drucken und verteilen und so weiter. Das ist nicht, weil die nichts anderes zu tun haben. Ganz sicherlich nicht. Und wir von Heuchelbach auch nicht. Sondern es geht hier um Leben und Tod. Es geht um deine Ewigkeit. Es gibt eine Hölle und wenn du dich nicht retten lassen willst und du wirst nicht gerettet, weil du irgendwo Mitglied bist, egal wie die Kirchen heißen, auch nicht, wenn du Mitglied hier bist. Ich glaube, es gibt gar keine Mitglieder hier. Habt ihr Mitglieder? Irgendwie so. Also egal, wo du Mitglied bist, du wirst nicht durch Mitgliedschaft in irgendeiner Körperschaft oder in irgendeinem eingetragenen Verein errettet, sondern nur durch eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus. Wenn du dich nicht retten lassen willst, wirst du eines Tages die Hölle kennenlernen, aber dann ist es zu spät für eine Umkehr. Merkt ihr, wie ernst das ist? Das ist zu spät dann. Du wirst sie besser kennenlernen, als ich sie dir jemals beschreiben könnte. Denn ich bin noch nie da gewesen und ich werde auch nie hinkommen. Das weiß ich, weil ich den Herrn Jesus in meinem Herzen habe. Den habe ich vor 50 Jahren bewusst und willentlich eingeladen. Komm in mein Leben, übernimm du die Herrschaft meines Lebens. Aber du wirst die Hölle einmal sehen, wenn du weiter denkst, ich will ihn nicht. Ich will mein Leben alleine weiterführen. Also bisher haben wir gesehen, dass viele junge Leute und auch viele selbstzufriedene Erwachsene den Herrn Jesus abgelehnt haben. Es ist, als riefen sie alle weg mit ihm. Zwar nicht mit denselben Worten wie damals, aber in der Haltung, in der inneren Haltung. Ich hoffe, das haben wir alle mitgekriegt, haben alle kapiert. Aber es gibt auch, und das sind die dritte Gruppe, es gibt auch noch den verbitterten Schrei der Ablehnung von den Senioren, von den Alten. Ich stelle mir vor, einfach nur fantasiemäßig, ich stelle mir vor, dass damals auf Golgatha, auf dem Hügel dort vor Jerusalem, vor den Toren Jerusalems, dass damals auch ein alter Mann beim Kreuz stand, der verbittert auf sein Leben und vielleicht auf manche Enttäuschungen in seinem Leben zurückblickte, die er erlebt hat. Und das erlebe ich so häufig, wenn ich mit alten Leuten rede, da kommt ein Schwall von Bitterkeit über ihre Lippen, was sie alles erlebt haben. Und es tut mir so leid, weil die haben auch manche Sachen erlebt. Und deswegen sage ich, wenn ein alter Mensch zum echten Glauben an den Herrn Jesus kommt, das ist ein übergroßes Wunder. Weil die haben so viel erlebt in ihrem Leben, die sind so oft betrogen worden, so oft enttäuscht worden, weil sie irgendjemandem vertraut haben und der hat sie über den Tisch gezogen. Und Glauben heißt nichts anderes als Vertrauen. Ich lade euch ein, vertraut euer Leben dem Herrn Jesus an. Und da kommen Leute zu mir, hör auf mit Vertrauen. Soll ich dir sagen, wie viele Leute aus der Kirche mich alle schon beschissen haben? Entschuldigt, wenn ich das so deutlich sage. Solche Antworten kriege ich ständig. Und denen fällt es schwer, dann zu sagen, ja, ich vertraue dem Herrn Jesus. Und ohne Vertrauen gibt es keine Rettung. Also, ich stelle mir vor, da war auch ein alter Mann. Ich stelle mir vor, dass er vielleicht seinen kleinen Enkelsohn an der Hand hatte. Und die beiden gehen nach Golgatha und gucken an, was da alles passiert ist auf Golgatha. Sie sehen beide, wie das Blut aus den Wunden des Gekreuzigten zu Boden tropft. Und da hebt der Alte den kleinen Jungen auf seinen Arm und er sagt zu ihm, Sohn, ich habe schon so viele von diesen Typen gesehen. Ich habe schon so viele gesehen von denen. Die sind alle gekommen und haben alle behauptet, die Befreier zu sein. Und dann, wer wird denn jetzt befreien, der da oben hängt? Alles vorbei. Du kannst mir glauben, Sohn, das sind alles nur Märchen und das sind alles Wunschträume. Alles Unsinn. Solche Worte habe ich fast wörtlich gehört von den Leuten. Wenn ich denen etwas von Jesus erzähle, was er gemacht hat, da sagen die, hör auf mit dem Quatsch. Glaubt doch sowieso keiner. Wie viele sind schon gekommen, die haben gesagt, ja, zu mir musst du kommen, ich rette dich. Die haben es schwer. Das passiert auch heute noch, dass verbitterte und enttäuschte Männer und Frauen ihre eigenen Kinder und Enkelkinder den gleichen Weg in die ewige Verlorenheit weisen. Das ist das, was ich eben gesagt habe aus dem Galater 6. Was du säst, das werden andere ernten. Deine Kinder und Enkelkinder. Ja, damals standen auch alte, verhärtete Sünder am Kreuz und die riefen, weg mit dem, das ist alles Unsinn. Ich glaube nicht daran. Hör mir auf damit, hör mir mit Kirche auf, mit Glauben auf, hör auf damit. Und ich bin ziemlich sicher, dass viele von euch das auch schon gehört haben, im Gesprächen miteinander. Und vielleicht denkst du selber sogar so. Und du bist nur hier hingekommen, weil es einfach mal was anderes ist. Und du bist irgendwie neugierig geworden. Aber vielleicht in deinem Herzen ist auch die Verbitterung, weil du auch schon so oft Negatives erlebt hast. Mit irgendwelchen religiösen Leuten oder Dingen oder was auch immer. Und ich sage euch, die haben diese alten verbitterten Menschen, die haben es durch ihr Leben ihren Kindern und Enkelkindern gewissermaßen ins Ohr gebrüllt. Alles Unsinn, glaubt den Mist nicht, den man dir da erzählt. Und ich glaube, liebe Freunde, dass solche verhärtete und verbitterte Menschen am schwersten mit dem Evangelium zu erreichen sind. Aber Gott sei Dank, bei ihm, bei Gott, gibt es keine zu harten Nüsse, die er nicht knacken kann. Der hat andere Menschen zum Einlenken und zum Verständnis gebracht. Wenn ich an Paulus denke zum Beispiel, an den Saulus, den der Herr Jesus dazu gebracht hat, dass ihm die Augen geöffnet wurden und dass er erkannt hat, wer da zu ihm redet. Gott kann dich heute Abend erretten, lieber Senior. Er kann dich heute Abend von aller Schuld und von aller Sünde reinigen. Aber nur dann, wenn du es willst. Weil er dich gemacht hat und deine Persönlichkeit respektiert. Das bedeutet, er bietet dir an die Rettung und er wartet darauf, wie du darauf reagierst, ob du dieses Angebot annimmst, ob du es haben willst. Er kann dir heute ewiges, neues Leben schenken, auch wenn du 80 bist. Neues Leben und das hält eine Ewigkeit bei ihm in der Herrlichkeit. Und deswegen steht diese Frage auch heute vor dir. Was willst du mit Jesus Christus, mit dem Sohn Gottes tun, wenn er heute Abend an deine Herzenstür klopft? Und wenn er dich bittet, mach mir doch auf, dass ich einziehen kann. wirst du eines Tages ohne ihn in die Ewigkeit abtreten? Die Frage musst du dir beantworten, die kann ich dir nicht beantworten. Oder willst du ihn heute bitten, in dein Herz einzuziehen und dich zu retten? Ich hoffe, du gehörst nicht zu denen, die immer unempfänglicher werden für das leise und liebevolle Rufen des Heilandes. Die Bibel sagt uns, und ich zitiere noch einmal, weil das so schön ist, die Bibel sagt uns, wenn sie weise wären, würden sie das verstehen und würden ihr Ende bedenken. Denke über dein Ende nach. Das steht vielleicht gar nicht so weit mehr vor dir. Vielleicht heute Nacht schon. Warum bist du unweise und gehst einfach so verloren dann, wenn Gott heute noch einmal an dein Herzenstür klopft? Und das merkt man, wenn Gott zu dir redet. Das spürt man in seinem Herzen. Ja? Eigentlich redet das zu mir. Eigentlich merke ich bin eigentlich gemeint. Und wenn du das in deinem Herzen spürst, wenn das irgendwie sich bewegt in deinem Herzen, dann schieb es nicht weg und renne nicht raus und hau ab, sondern reagiere darauf. Das ist Gottes Stimme, die dich einlädt, zu ihm zu kommen, um errettet zu werden. Und ich sage dir, lieber Freund, wenn du hier sitzt und zu denen gehörst, die ich vielleicht bisher beschrieben habe, diese drei Gruppen, dann bitte ich dich herzlich, wache auf, bevor es zu spät ist. Heute sind auch, heute Abend hier im Saal, sind genau diese drei Altersgruppen vertreten. Junge, Mittelalter und die ganz Alten. Und wie beantwortest du die Frage des Pilatus? Was soll ich mit Jesus machen? Wirst du dich am Ende abwenden und wieder in dein bisheriges Leben zurückgehen, so wie du es bisher geführt hast, und dich weiter ärgern und weiter reden und sagen, alles Quatsch, interessiert mich alles nicht? Oder wirst du dich heute ihm zuwenden und wirst du ihn heute bitten, dass er dich rettet, dass er in dein Leben einzieht? Wirst du endlich erkennen, dass alle deine Sünden am Kreuz auf den Herrn Jesus gelegt worden sind? Und dass er hatte keine Notwendigkeit dazu. Da war nichts in uns, was so liebenswert wäre, dass er gesagt hat, ich bin geradezu gezwungen, etwas zu tun, um euch zu retten. Nein, nichts war an uns liebenswert. Wir haben gar nicht nach ihm gefragt. Wir haben unser Leben alleine wursteln wollen. Aber er hat uns geliebt. Aus lauter Liebe zu dir hat er dort diese unsagbaren Schmerzen ausgehalten. Aus Liebe zu dir, bis zum bitteren Ende. Hört mal, was er dir jetzt ins Herz flüstert. Das lesen wir auch in der Bibel. Hört genau zu, was er dir ins Herz flüstert. Klagelieder 1. Bedeutet euch das nichts, ihr alle, die ihr hier vorübergeht? Schaut und seht doch, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mich getroffen hat, mit dem mich der Herr bekümmert hat am Tag seines glühenden Zornes. Was für eine Liebe sehen wir bei dem Heiland, der bereit war, das alles zu tragen, aus lauter Liebe zu dir. Er hat das alles bis zum Ende durchgezogen. Und das war ihm nicht leicht. Der war Mensch wie du und ich. Der hat alle Schmerzen genauso empfunden, wie wir sie empfunden hätten. Der hat Einsamkeit erfunden. Ich habe nach Tröstern gesucht, da war keiner, der mich getröstet hat. Sie haben mich alle verlassen. Ein Mann der Schmerzen. Und ich bitte euch alle, die ihr heute hier im Saal seid und die ihr euch bisher immer abgewandt habt, immer abgelehnt und immer rausgegangen und gesagt, ja, war interessant, später vielleicht. Also ich bitte euch von ganzem Herzen, dass du dich heute bekehrst, dass du umkehrst zu ihm, zu dem Herrn Jesus. Die Bibel sagt uns im Joel, im Alten Testament, kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Das ist wieder die Aufforderung. Nein, nicht irgendwie noch ein paar Kerzen anzuzünden, sondern umzukehren zu ihm und zu ihm zu gehen und sagen, Herr Jesus, ich komme heute zu dir. Da gibt es einen alten Evangelisten, der heißt Dwight L. Moody. ganz gesegneter Mann, war ein Schuhverkäufer, als er den Ruf Gottes empfangen hat, als Evangelist auf die Reise zu gehen. Und Dwight L. Moody, am Anfang seines Dienstes, predigte Moody einige Abende, also auch etwa eine Woche, in einem großen Gebäude in Chicago. Und es war rappelvoll, die Halle, die war berstens voll. Und Moody sprach über das Leben des Herrn Jesus. Und am ersten Abend, am 8. Oktober 1871, war sein Thema, über das er gepredigt hatte, wie der Herr Jesus vor Pilatus stand. Genau das Thema von heute Abend, was wir auch hatten. Und gegen Ende seiner Botschaft zitierte Moody diese Frage des Pilatus: Was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Und dann schloss Moody seine Predigt mit folgender Aufforderung. Er sagte: Ich will, dass jeder von euch diesen Text, was soll ich denn mit Jesus tun, den ihr Christus nennt? Ich will, dass jeder von euch diesen Text mit nach Hause nimmt und in dieser kommenden Woche über diese Frage nachdenkt. Und am nächsten Samstag werden wir über Golgatha abends reden. Und dann sollt ihr entscheiden, was ihr mit Jesus von Nazareth tut. Und einige Jahre später nannte Moody diese Aufforderung einen seiner größten Fehler im ganzen Leben. Weil am gleichen Abend, wo er das gesagt hat, am 8. Oktober 1871, fingen in Chicago alle Feuersirenen an zu heulen. Da brach dieses große Chicago-Feuer aus. Und es breitete sich so schnell aus und über 1000 Menschen und viele aus dieser Halle fielen den Flammen zum Opfer. Die hatten keine Chance mehr zum Nachdenken. Moody bezeichnete das als seinen größten Fehler, weil er diese Entscheidung gleich hätte vorstellen müssen den Leuten, dass sie sich gleich an diesem Abend entscheiden sollten. Weil für sie begann diese Ewigkeit und sie hatten gar keine Möglichkeit mehr, über diese Frage nachzudenken. Und deswegen frage ich dich, hat Gott heute Abend zu deinem Herzen geredet? Wie oft hast du schon in deinem Leben gesagt oder gedacht, weg mit ihm, ich will nicht, dass er mein Leben bestimmt? Vielleicht nicht mit diesen Worten, genauso wie ich es gesagt habe, aber von der Haltung her. Wenn Gott heute zu deinem Herzen geredet hat, dann musst du einfach reagieren. Und ich sage dir, reagiere heute. Schieb es nicht auf. Warte keinen Tag länger, damit, dass du seinen Namen anrufst. Weil die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet. Er macht es nicht kompliziert. Sondern wenn du sagst, Herr Jesus, ich komme heute zu dir und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und meine Sünden. Komm doch in mein Leben. Dann wird er darauf reagieren und wird dir neues, ewiges Leben schenken. Er wird dir deine Schuld und deine Sünden alle vergeben. Und er nimmt dein Leben in deine Hand. Und dann beginnt das größte Abenteuer für dich. Wird vielleicht nicht alles auf Rosenbetten sein, aber du wirst einen tiefen inneren Frieden haben. Den habe ich erfahren in meinem Leben an vielen Stellen. Das fing an vor 50 Jahren, am 17. Juni 1964, am Tag der Deutschen Einheit. Da wurde das mein Tag der Einheit mit Gott. Durch den Herrn Jesus. Die Bibel sagt uns im 2. Korinther 6, siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und im Neuen Testament, im Hebräerbrief Kapitel 4, lesen wir, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Du musst noch heute dem Herrn Jesus deine Sünden bekennen. Du musst zu ihm sagen, Herr Jesus, ich bin ein Sünder und ich bekenne dir alle meine Sünden. Und ich vertraue darauf, dass du am Kreuz die Strafe für meine Sünden bezahlt hast. Vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben, übernimm du die Herrschaft meines Lebens. Und ich danke dir, Herr, dass du mich auf rechten Wege führen wirst bis in die ewige Herrlichkeit. Das ist nicht kompliziert. Wenn es aus deinem Herzen kommt, dann wird Gott darauf antworten mit dem neuen Leben. Und du kannst anfangen, mit Gott zu reden, wenn wir jetzt wieder dieses Lied gemeinsam singen. ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Ich komme aus Schwachheit jetzt zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz. Und ich bitte dich, denke darüber nach, ob du dieses Lied zu deinem Gebet, zu deinem ersten Reden mit dem Herrn machen willst. Wir wollen aufstehen und alle Verse singen und danach will ich mit uns beten.